Ja, es gab einen Zufallsfund von einem russischen Experten, der vor inzwischen, ich glaube, 12 Jahren in diesem Gebiet war und hat es ähnlich gemacht wie ich bei meinem Wildkatzenprojekt, hat dort Wildkameras aufgestellt und hatte zufällig auf dieser Wildkamera ein Foto von einem Feldhamster. Und deshalb wussten wir, in dieser Region muss es vor 9 Jahren irgendwann mal diesen einen Feldhamster gegeben haben. Und das war unser Anhaltspunkt zu sagen, lass uns eine Expedition machen, da ein paar tausend Kilometer hinreisen und das Risiko eingehen, dass wir die dort nicht finden. Dann setzt man sich einfach mal in den Abendstunden an so eine Wiese irgendwie am Waldrand und dann macht man das vielleicht 2-3 Mal und ich garantiere, dass man dann auch die Chance hat, irgendwie dort Tiere zu beobachten. Und was das dann mit einem macht, ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Und dieses Adrenalin, was dann kommt, dass man nicht entdeckt wird und dass man dieses Tier beobachten kann und was das dann dort macht, ich glaube, das löst ganz viel aus und ist so der erste wichtige Schritt in meinen Augen immer dahin.
Liebe Leute, herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und möchte mit euch und dem heutigen Gesprächspartner gerne mal rausgehen in die Natur und mir unter anderem Tiere anschauen, die auch in Deutschland leben, die mir aber bislang noch wenig aufgefallen sind. Zu Gast ist heute David Cebulla. David ist Naturfilmer, junger Typ aus Jena, Mitte 30, der aber schon einige interessante Projekte umgesetzt hat. Zuletzt einen großen Film über die letzten Feldhamster, die vom Aussterben bedroht sind. David guckt sehr gerne vor die Haustür, schaut, was ist da los, hat sich unter anderem auf die Suche nach Orchideen in und um Jena gemacht und hat sich einen Traum erfüllt, nämlich seine Leidenschaft, seine Begeisterung für die Natur und für das Film zu einem Beruf zu vereinen, von dem er heute lebt. David war eine Zeit lang Social Media Manager und später auch Tourmanager von einem bekannten deutschen Tierfilmer, dessen Namen wir im Gespräch gleich gar nicht nennen, ist aber kein Geheimnis, Andreas Kieling. Irgendwann hat er gesagt, nee, ich möchte gerne mein eigenes Ding machen, ich möchte die Dinge noch ein bisschen anders machen, als es andere tun, andere Tierfilmer auch tun und möchte meine eigenen moralischen Standards auch etablieren in meiner Arbeit. Die sollen sich da widerspiegeln. Natürlich sprechen wir über diese Standards, diese moralischen Aspekte auch des Natur- und Tierfilms. Wir sprechen aber auch darüber, ja, wie hat David das geschafft, Natur- und Tierfilmer zu werden? Wir sprechen über besondere Momente beim Film von wilden Tieren, auch wenn diese Tiere nicht bedrohlich sind, sondern recht klein und niedlich. Wir sprechen aber auch darüber, was diese kleinen niedlichen Tiere bedroht. Bevor wir in dieses Gespräch reingehen, atmen wir noch einmal tief durch, das kennt ihr. Ich möchte aber davor noch einmal Danke sagen. Und zwar hat der Frei-Raus-Podcast mittlerweile über 10.000 AbonnentInnen auf Spotify. Ich weiß, es gibt noch viele andere Möglichkeiten und Wege, diesen Podcast zu hören, nicht nur Spotify, aber auf Spotify sind es jetzt über 10.000 AbonnentInnen. Die Zahl fiel mir nur neulich ins Auge. Den Podcast zu abonnieren auf Spotify oder auch woanders, Apple Podcast oder wo auch immer ihr hört, wenn es dort möglich ist, bedeutet nicht, dass ihr irgendwas bezahlen müsst, sondern einfach nur, dass ihr eine Info bekommt, wenn eine neue Folge draußen ist und der Podcast euch ein bisschen prominenter auf der jeweiligen Plattform angezeigt wird. Außerdem ist es natürlich ein Signal an die jeweilige Plattform, dass es Menschen gibt, die dieser Podcast interessiert und er wird dann möglicherweise auch anderen Menschen, die ihn noch nicht kennen, prominenter angezeigt und das hilft uns, mir, dem Frei-Raus-Podcast, einfach noch ein bisschen sichtbarer zu sein. Also schau doch mal, ob du einfach diesen Haken setzt, wenn du es noch nicht getan hast und dem Frei-Raus-Podcast folgst, ihn abonnierst. Jetzt kommt das mit dem Durchatmen und dann geht's rein in das Gespräch mit David Cebulla. Liebe Lieber David, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir sprechen heute. Ich bin auf dich gestoßen, weil mir eine Hörerin deinen aktuellen Film empfohlen hat. Über die Hamster, über die Feldhamster. Ich habe gleich gedacht, so, ah, krass, das klingt ja super spannend. Hab mir das angeguckt und gesehen, Wahnsinn, ja, wie professionell das gemacht ist. Das mag jetzt dich nicht überraschen, weil du machst das ja, und du weißt, dass du Profi bist. Aber ich fand es krass, dass da auf YouTube auf einmal so ein Film aufpoppt, wo du denkst, wow, der hat eine Qualität, der könnte auch im Kino laufen. Und es geht um Feldhamster, die ja sehr klein sind, aber dann doch eine große Bühne verdienen. Ne?
Ja, vielen Dank erstmal ich nehme das als Kompliment, dass das so professionell aussieht. Und wir haben das Projekt auch tatsächlich als Kinofilm konzipiert und gedreht und angedacht und uns schlussendlich dann aber für einen eher ungewöhnlichen Ausspielweg auf YouTube entschieden, weil wir gesagt haben, das Thema ist so dringlich, Feldhamster sind wirklich akut vom Aussterben bedroht, dass wir möglichst viele Menschen erreichen wollen, das mit möglichst wenig Hürden. Das heißt irgendwie keine Bezahlschranken für irgendein Streaming-Abo oder dass man den Film kaufen muss oder irgendwie eine teure Kinokarte kaufen muss, sondern wir wollten halt wirklich ganz viele Menschen für dieses Thema sensibilisieren, weil das so dringlich ist, und hatten da tatsächlich einfach unserer Meinung nach keine Zeit für sehr langwierige Ausspielwege, die sonst eher üblich sind mit erst Kino, dann bezahltes Streaming, dann vielleicht irgendein kostenloses Streaming oder Fernsehen, bevor das dann irgendwie tatsächlich mal auf YouTube landen könnte. Und haben uns dann entschieden, diesen eher ungewöhnlichen Weg zu gehen.
Ja, lass uns gleich darüber sprechen, warum es so dringend ist für den Feldhamster. Natürlich auch noch darüber, wie das ist, zu filmen da draußen mit dem Feldhamster, wo der überhaupt unterwegs ist und so weiter. Aber als erstes vielleicht mal, du hast von wir gesprochen. Wer seid ihr?
Also wir sind ein kleines Filmproduktionsunternehmen, die sich eben auf die Produktion von Natur- und Tierfilmen spezialisiert haben, Dokumentarfilme, aber auch so Informationsfilme. Und wir sind zu zweit, das ist meine Kollegin Heide Moldenhauer und ich, und wir leiten sozusagen das Unternehmen. Und je nach Projektgröße wächst das Team dann aber stetig an, erreicht dann irgendwann so seinen Höhepunkt an Maximalleuten, die dann irgendwie gerade dran beteiligt sind. Und das variiert auch je nach Projektphase, welche Leute dann noch mit beteiligt sind. Und dann kommt trotzdem für so einen Film, obwohl man das irgendwie zu zweit erstmal so stemmt, dann trotzdem ganz viele Leute zusammen, die Teil des Projektes waren. Und es können irgendwie Dolmetscher sein, die wir brauchen, wenn wir irgendwie in anderen Ländern drehen und einfach die Landessprache nicht sprechen. Das können aber auch irgendwie Audio-Engineers sein, die dann irgendwie uns bei der Postproduktion helfen, Wissenschaftler, die uns fachlich unterstützen. Also aus den unterschiedlichsten Berufen und Professionen setzt sich dann am Ende so ein Team zusammen, und das beschreibt sozusagen das Wir, wenn ich von Wir spreche.
Wenn du jetzt so einen Film über YouTube ausspielst oder ihr das tut, dann ist ja die Vermutung, dass da erstmal gar nicht so die großen Einnahmen sind.
Das ist das große Risiko dabei, genau.
Gibt es natürlich trotzdem die Möglichkeit, da über YouTube auch Geld zu verdienen. Aber jetzt hast du auch schon aufgezählt, was es bedeutet, so einen Film zu machen. Das sind ja Kosten. Wie deckt ihr die? Wie macht ihr das? Also wie funktioniert das wirtschaftlich?
Also wir sind relativ breit aufgestellt und versuchen uns ganz viele Standbeine zu schaffen, mit denen wir solche Projekte irgendwie finanzieren können. Zum einen ist das eine Filmförderung, auf die man in Deutschland eigentlich fast immer angewiesen ist. Also es gibt in Deutschland kaum Filme, größere Filme so auf Kinoniveau, die ohne Filmförderung auskommen. Das heißt, es ist einfach ein wichtiger Baustein. Wir hatten jetzt für das letzte Projekt erstmalig eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, wo Leute aktiv sozusagen das Projekt finanziell unterstützen, weil sie das so cool finden, dass sie sagen, hier gebe ich irgendwie ein Stück weit Geld mit in das Projekt rein. Am Ende ist es natürlich aber auch, dass wir die Filme irgendwie verkaufen müssen. Das setzt sich dann zusammen aus Streaming-Einnahmen, die Beteiligung von YouTube, aber auch ja freiwillige Zuwendungen von den Zuschauern. Wir setzen da auf so ein Modell der freiwilligen Eintrittskarte. Das heißt, man kann den erstmal prinzipiell kostenlos schauen. Jeder, der sich den anschauen möchte, kann das machen. Und wir bitten aber um eine finanzielle Unterstützung, wenn einem das Projekt gefallen hat, wenn einem der Film irgendwie berührt hat oder man diese Arbeit unterstützenswert findet. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil so hat man irgendwie Leute, die sich das vielleicht einfach gar nicht leisten können, jetzt 10 Euro für so einen Film auszugeben. Aber man hat eben auch genau die Leute, die dann 50 Euro einschicken und das dann wieder ausgleichen, dass andere Leute vielleicht irgendwie nicht die finanziellen Ressourcen haben, um so ein Projekt zu unterstützen. Und dann machen wir natürlich Filmvorführungen, Vorträge, das dann so ein großes Potpourri aus verschiedenen Einnahmequellen, die dann am Ende so ein Projekt finanzieren.
Es ist jetzt gar nicht so unglaublich sexy, gleich über Finanzen zu sprechen, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass doch einige sich diese Frage dann relativ schnell stellen, ja. Wenn sie im Kopf haben, so, oh, wow, Naturfilmer klingt total spannend, würde ich auch gerne machen. Was das wirklich bedeutet, Naturfilmer zu sein, dass das sicherlich auch nicht immer nur easy und schön ist, da werden wir bestimmt dann auch noch drüber sprechen. Aber ja, es hat ja so eine romantische Seite auch, glaube ich, für viele. So, hey, würde ich auch gerne machen, aber wie soll denn das gehen? Und deswegen frage ich nach den Finanzen. Ja? Also wo kommst du her? Wie hast du damit angefangen? War das auch schon lange so ein Traum für dich? Und hast du dann nach Wegen gesucht, den zu realisieren? Oder bist du eher so reingestolpert? Wie hat sich das für dich entwickelt?
Ich hatte schon immer so eine Begeisterung für Natur. War von Kindesbeinen an irgendwie mit meinen Eltern immer wandern, draußen. Wir haben am Wochenende, sobald irgendwie die Saison losging, seltene Orchideen hier in der Region gesucht und habe da sozusagen schon so eine Prägung mitbekommen.
Region ist Jena, ne?
Genau, Jena in Thüringen ist das. So mittleres Saaletal ist bekannt für Orchideenreichtum und so Muschelkalkhänge und so. Und dann als Jugendlicher habe ich angefangen, Outdoor-Sportarten zu betreiben. Ich war so am Schritt zum Leistungssport-Orientierungsläufer zu sein, habe da viel trainiert, ist man halt auch immer draußen in der Natur. Dann bin ich ins Bergsteigen gegangen, klettern, habe irgendwie mit 18 als Schüler damals noch völlig blauäugig so eine Alpenüberquerung gemacht. Ich musste da, dachte so, voll das coole Projekt, lass das einfach mal machen und bin dann da, habe mich in Zug gesetzt und bin über die Alpen dann gewandert und hatte da also sozusagen immer so eine Begeisterung für Natur, für Abenteuer in der Natur. Und nach der Schule wollte ich dann irgendwie diesen Wissensdurst trotzdem noch vertiefen und habe dann Biologie studiert, im Bachelor und im Master Ökologie studiert, um einfach so ein bisschen mehr die Zusammenhänge zu verstehen. Man ist dann oft draußen und fragt sich ganz viele Dinge und ich wollte das irgendwie auf einer komplexeren Ebene verstehen und deswegen das Studium. Und parallel habe ich aber angefangen, damals noch über die Musik, ganz viel auch mit Film zu machen. Habe dann erst Musikvideos gedreht und in unterschiedlichsten Projekten irgendwie mitgearbeitet und mich da vom Kabelträger, also Setrunner heißt das, so von der kleinsten Position, die es irgendwie im Film gibt, hochzuarbeiten bis zum Produktionsleiter und Regieassistent. Und habe da aber erstmal prinzipiell alles gemacht, irgendwie vom Drama bis zur Komödie, Fantasy, also so wirklich querbeet. Und bin dann ich habe dann noch als Redakteur gearbeitet für so ein Medienmagazin und bin darüber an einen bekannten deutschen Natur- und Tierfilmer gekommen und habe dann 2 Jahre für den gearbeitet und dann erst hat es irgendwann für mich so Klick gemacht, wo ich dachte, boah, es gibt halt tatsächlich Leute, die davon leben können, die das als Beruf haben, draußen zu sein, zu filmen und genau diese 2 Leidenschaften, die ich habe, irgendwie Film und Natur auf so einer Ebene zu verbinden, dass man tatsächlich irgendwie davon leben kann. Und dann habe ich angefangen, eigene Projekte zu machen und das lief so gut, dass ich nach dem Studium gesagt habe, ich wage das jetzt und mache mich selbstständig als Tierfilmer.
Was waren die ersten Tiere, mit denen du dich beschäftigt hast in Eigenregie?
Erstmal waren das gar nicht Tiere, sondern die Orchideen, weil das war halt so das Thema, das lag für mich auf der Hand, das konnte ich halt einfach super ausprobieren. Da musste ich wenig recherchieren, ich kannte die Orte und ich konnte mich erstmal an diesen Pflanzen probieren, weil da so simpel und dumm es klingt, aber der Vorteil ist natürlich, die rennen jetzt nicht weg oder die stehen da halt oder die stehen halt nicht da und ich habe alle Zeit der Welt, meine Kamera einzustellen, alle Funktionen da auszuprobieren, aufs beste Licht zu warten, so, das ist natürlich das Beste. Und dann habe ich mich mit Wildkatzen beschäftigt in dem Projekt danach und habe in einem Wildtiermonitoring, damals noch für ein Uni-Projekt, den Erstnachweis von der Wildkatze gemacht in einem bestimmten Gebiet und das hat mich dann so fasziniert, okay, warte mal, irgendwie weiß ich noch gar nicht so viel über diese Tiere und habe mich mit Leuten unterhalten, die auch so, was, hier gibt's Wildkatzen in unseren Wäldern? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach diesen extrem scheuen Tieren und ja, bin da ein Jahr lang sozusagen diesen Phantomen hinterher gegeistert mit meinen Kameras und habe versucht, die irgendwie einzufangen. Und
in welcher Region war das?
Das war auch hier direkt im Saaletal.
Weil du sagst gerade, die sind so schwer zu sehen und oft wissen wir gar nicht, dass es Wildkatzen gibt in diesen Gebieten. Mhm. Also in der Region gibt es welche. Wo gibt es noch welche in Deutschland?
Fast überall inzwischen. Also die breiten sich extrem aus und es gibt immer mehr Nachweise. Im Norden ist es noch so ein bisschen weniger, aber auch da kriegen wir inzwischen Nachweise aus den verschiedensten Ecken. Die scheint sich wieder zu erholen, die Population, nachdem die tatsächlich auch vom Aussterben bedroht waren vor einiger Zeit noch.
Wie bist du da vorgegangen, um diesem Phantom nachzujagen? Also ist das dann so, dass du tatsächlich dann ewig, stundenlang, tagelang in irgendeinem Erdloch kauerst, wie das so in der Vorstellung ja oft ist, die armen Natur- und Tierfilmer? Wie hast du es gemacht?
Für das Projekt habe ich mich noch darauf beschränkt, die Tiere quasi nur vor automatisierten Kameras festzuhalten, damit ich eben nicht wochenlang in dem Erdloch sitzen muss und dann irgendwie die 5 Sekunden Filmaufnahme habe, was so jetzt meine typische Arbeitsweise ist, sondern habe sehr viel mit automatisierten Systemen gearbeitet. Das heißt, es sind Kameras, die automatisch die Aufnahme starten, sobald Bewegung vor diesen Kameras stattfindet. Und dann kann man bei Wildkatzen mit verschiedenen Lockmitteln arbeiten, zu bestimmten Jahreszeiten, wo die besonders gut drauf reagieren. Das ist Baldrian und wirkt als Pheromon sozusagen. Und gerade in der Ranzzeit springen die da drauf ganz gut an. Und man kann sie zumindest so ein Stück weit dann vor dieser Kamera ein paar Sekunden länger beschäftigen mit so einem Lockstab, den man dort hat. Und gleichzeitig habe ich das aber auch als wissenschaftliches Projekt verstanden. Ich würde jetzt nicht nur für eine Filmaufnahme Wildtiere mit Lockstoff anlocken. Da ist bei mir eine Grenze überschritten. Das mache ich quasi oder habe ich in dem Fall nur gemacht, weil die Wildkatze sich dann an diesem Stock reibt, hinterlässt Haarproben und die habe ich dann genetisch analysieren lassen, um tatsächlich rauszufinden, sind das Wildkatzen oder sind das Hauskatzen oder vielleicht Hybriden. Und habe da sozusagen noch diesen wissenschaftlichen Ansatz verfolgt, dort DNA-Proben zu bekommen. Dann muss man, wie bei anderen Tieren auch und Projekten, sich sehr viel irgendwie mit der Art beschäftigen. Was ist so der Lebensraum, wo die Art vorkommt? Was sind Bedürfnisse, die so ein Tier hat? Und bei der Wildkatze ist das jetzt, dass sie möglichst störungsarme Wälder bevorzugt. Und dann nehme ich mir eine Karte vor, Google Maps, und suche erstmal einen Wald, wo möglichst wenig Wege drin sind. Das ist in der Regel ein alter Laubwald, ein Buchenwald zum Beispiel mit viel Totholzanteil, weil das eben auch für Wildkatzen super ist. Und dann setze ich mir einen Punkt, der möglichst weit weg ist von jeglicher Straße, von jeglichem Weg, von Ortschaften. Und dann fange ich dort an, nach der Wildkatze zu suchen, weil das sozusagen das ungestörteste Gebiet ist und für mich dort die Chance am höchsten ist, tatsächlich eine Wildkatze zu finden. Und dann muss ich natürlich rausgehen, gucke mir diesen Ort an, ist der geeignet, ist der nicht geeignet, gibt es dort Indizien, die dafür sprechen könnten, dass dort überhaupt viele Wildtiere vorkommen. Wildwechsel, Spuren im Schlamm, Trittsiegel, ist die Rinde irgendwo abgenagt von einem Tier? Findet man vielleicht sogar irgendwie Federn oder Haarbüschel, alles, was irgendwie auf so Aktivität hindeutet. Dann schlussendlich entscheide ich mich, okay, an diesem Standort stelle ich eine Kamera auf, dann wird die sozusagen programmiert und dann kontrolliert man verschiedene Standorte über einen sehr langen Zeitraum und tastet sich dann so ein bisschen ran und merkt, okay, hier war die Wildkatze vielleicht nur einmal in 3 Monaten, das scheint jetzt nicht der bevorzugte Ort zu sein, wo die dauerhaft vorkommt, dieser Kernbereich. Dann tastet man sich so ein bisschen ran und guckt, wo könnte man bessere Aufnahmen bekommen oder mehr Aufnahmen bekommen.
Das war die Wildkatze, so, aber ich habe dich unterbrochen. Wir waren auf dem Weg sozusagen von den Orchideen gen Feldhamster.
Genau, nach der Wildkatze habe ich quasi das Projekt einfach dann ausgeweitet und ich habe mir wilde Wälder im Allgemeinen angeschaut. Es gibt deutschlandweit, aber auch in Thüringen speziell gab es das Projekt, Wälder aus der forstlichen Nutzung zu nehmen. Das heißt, man setzt 5% der Waldfläche unter besonderen Schutz und dort darf dann ab sofort eigentlich keine Forstwirtschaft mehr betrieben werden. Das heißt, keine Motorsägen, keine Harvester, nichts mehr. Es soll sich sozusagen so ein Urwald von morgen dort entwickeln. Ich habe mir 2 Jahre lang angeschaut, was passiert jetzt in diesen Wäldern, wenn dort keine Forstwirtschaft mehr betrieben wird und wie könnten die sich entwickeln. Weil das, was ich schade fand an diesem Projekt, das ist eine super Idee, aber es gab quasi keine wirkliche wissenschaftliche Begleitung und es gab auch nicht wirklich diesen, wir nehmen jetzt mal den Ist-Stand auf, um in 100 Jahren zu gucken, na, war das denn irgendwie ein sinnvolles Projekt oder war das halt irgendwie nur so eine politische Idee, die wir umgesetzt haben, aber am Ende hat es irgendwie gar nichts gebracht und dafür braucht man erstmal einen Ist-Stand. Und so war eigentlich das Projekt gedacht, ich zeichne diesen Ist-Stand sowohl wissenschaftlich als auch in Form von Filmen auf und dokumentiere, wie ist das Leben dort und gebe aber auch natürlich eine wissenschaftliche Einschätzung, wie könnte sich das Leben dort entwickeln und wie profitieren verschiedene Arten davon oder welche Arten profitieren vielleicht nicht davon. Mein erster richtiger Langfilm, knapp 2 Stunden, so 1 Stunde 50 Minuten, also das erste richtig große Projekt. Genau, dann ging es in Richtung Feldhamster.
Sind jetzt alles Themen, die ja vor der Haustür auch spielen. Wenn du jetzt so die Vorstellung hast, ich will Naturfilmer sein, dann könnte es ja auch passieren, dass du dann so dieses Fernweh bekommst, ja, und sagst, pass auf, ich möchte nach Afrika, ich möchte da, ich möchte die Big Five, ich möchte hier dies und jenes. Exotisch. Warum bist du dann trotzdem vor der Haustür geblieben bis dato? Was fasziniert dich daran?
Also bis zu dem Feldhamster, auch das Feldhamster-Projekt war erstmal noch so als Thema für Deutschland verortet und dann haben wir erst gemerkt, dass es viel größer wird und haben angefangen, das auszuweiten auf Europa und dann schließlich auch bis Kasachstan. Rein prinzipiell ist das zum einen rein praktische Entscheidung, weil, wie wir es ganz am Anfang schon hatten, es natürlich auch eine finanzielle Frage ist, ne? Um irgendwo hinzureisen, brauchst du erstmal irgendwie Geld, um diese Reise zu finanzieren und diese Reisekosten zu decken. Und das geht schnell in Höhen, die man jetzt damals irgendwie bei einem Wildkatzenfilm oder so als Student war das überhaupt nicht denkbar, dass ich da irgendeine große Afrika-Expedition oder sowas mache. Und da habe ich einfach geguckt, welche Abenteuer liegen vor der Haustür und welche Tiere finde ich hier faszinierend. Und da hat sich für mich eigentlich rausgestellt, es gibt noch so viele Tiere, über die man hier echt irgendwie noch super wenig weiß und wo auch ganz viele Menschen jedes Mal total erstaunt sind, was eigentlich direkt im Wald vor dem Dorf, vor der Stadt, was dort noch passiert oder eben auf den Feldern, finde das auch eine super spannende Perspektive, eben genau diese verborgene Welt irgendwie so ein Stück weit sichtbar zu machen und durch meinen Film den Menschen irgendwie so ein Fenster in dieses eigene Leben direkt vor der eigenen Haustür zu geben. Und für mich ist es auch irgendwie so ein Stück weit Anspruch, wenn ich für Naturschutz und Artenschutz sensibilisieren möchte, dann finde ich es oft schwieriger, sich damit zu identifizieren mit einem Artenschutz- oder Naturschutzgedanken, wenn ich über die Big Five in Afrika spreche, sondern dann fängt es meistens vor der eigenen Haustür an und dann kann man irgendwie den Horizont erweitern. Wenn ich schon gar nicht weiß, was irgendwie auf dem Feld oder im Wald vor meiner Tür passiert, wie soll ich dann irgendwie auf einer größeren Skala irgendwas schützen wollen oder dort irgendwie von den Leuten verlangen wollen, dass sie Umwelt- oder Naturschutz oder sowas betreiben?
Du hast ja weitere so Werte oder ich sag mal moralische Säulen, auf die du deine Arbeit stützt. Unter anderem hast du es schon angedeutet, dass du möglichst ja nicht eingreifen möchtest in das Verhalten der Tiere. Das heißt, die irgendwie anlocken möchtest, ja, oder irgendwie vor die Kamera bringen möchtest. Warum glaubst du, ist es notwendig oder weißt du, ist das notwendig? Passiert das oft? Also du hast selbst gesagt, du hast mal für einen großen Tierfilmer Deutschen gearbeitet. Müssen wir jetzt gar nicht da im Detail drauf eingehen, aber du hast ja durchaus Einblick in die Arbeit auch von anderen. Passiert das andernorts häufiger?
Ja, also das ist Standardvorgehen, würde ich sagen. Sowohl eben mit verschiedensten Lockmitteln zu arbeiten, Tiere anzufüttern, Lockstoffe einzusetzen, aber auch mit Zuchttieren zu arbeiten, in Gehegen zu drehen, im Studio zu drehen, wenn wir jetzt über den Feldhamster sprechen, ist so die Standardaufnahme, die man in anderen Projekten sieht, ist der Feldhamster, der in seinem Bau die Vorräte hortet oder sich dort einkugelt und dort schläft. Dieser Bau ist aber perfekt ausgeleuchtet und da weiß man sofort, okay, das muss ein Studiobau sein. Solche Aufnahmen sind in der freien Natur nicht möglich. Da ist es mein Anspruch, authentische Aufnahmen zu liefern, wie tatsächlich Tiere in der freien Natur leben und das immer mit dem Anspruch, die Tiere so wenig wie möglich zu stören und so wenig wie möglich eben in dieses natürliche Verhalten in irgendeiner Art und Weise einzugreifen. Ich sage immer so, im Optimalfall drehe ich irgendwie 4 Jahre an einem Feldhamsterfilm und begleitet Tiere ganz, ganz engmaschig in ihrem Verhalten und weiß irgendwie von dem einen Tier, das ist irgendwie der Frühaufsteher, der kommt früh um 5 auf seinen Bau, der ist bis um 11 auf Futtersuche, dann legt er sich zu seinem Mittagsschlaf wieder hin und weiß ganz genau, was das Tier wann zu welcher Tageszeit im Jahr macht. Und im Optimalfall hat das Tier aber zu keiner Zeit dieses Projektes in irgendeiner Art und Weise nur mitbekommen, dass es mich als Tierfilmer überhaupt gibt, sondern hat einfach ganz normal sein Leben gelebt und ich konnte es einfach beobachten. Und das ist so der Ansatz, mit dem ich da rangehe. Ich finde es zum Teil aber auch einfach, ich sag's jetzt mal, spannender. Und ich suche auch die Herausforderung und das Abenteuer beim Tierfilm. Und da würde mir irgendwas fehlen, wenn ich mich jetzt in so ein Fotoblind setze, also so ein vorbereitetes Häuschen, was man anmieten kann. Und dann wird der Braunbär irgendwie über Jahre dort schon mit Futter sozusagen angelockt. Und dann mietet man sich das, fährt dahin, setzt sich da in das mit Heizung ausgestattete Häuschen und filmt durch die verspiegelte Scheibe dann diesen Braunbär. Da würde mir das Abenteuer fehlen. Da fehlt mir die Begegnung irgendwie mit dem Tier und die Expedition, dorthin zu kommen, das Tier zu finden. Also da würde mir ganz viel irgendwie Erlebnis fehlen. Und ja, genau, so bin ich sozusagen da zu meinen Werten, wie ich Naturfilm drehe, gekommen.
Dann nimm uns doch mal mit auf das Abenteuer Feldhamster. Was an dem Feldhamster-Projekt war ein Abenteuer, beziehungsweise wo begann das Abenteuer und wie?
Prinzipiell fing das Ganze mit einer Idee an, die an mich herangetragen wurde. Nach einer Kinoveranstaltung kam jemand zu mir und meinte, hey, ich hätte ja eine Idee für ein neues Projekt, willst du dich nicht mal mit Feldhamstern beschäftigen? Und normalerweise, wenn man so Vorträge hält und Filmvorführungen macht und so, kriegt man ganz viele solche Ideen. So, das kann irgendwie der Schmetterling im Garten hinterm Haus sein oder der Vogel, der gerade dort brütet oder so. Und viele Ideen sind einfach nicht groß genug, dass man dort sozusagen ein eigenes Projekt draus entwickeln kann. Und ich war da auch erstmal so, ja, klingt irgendwie ganz cool und danke für die Idee. Ich merke mir das mal. Hab das dann aber irgendwie gar nicht weiter verfolgt und derjenige war dann aber echt hartnäckig und hat mich dann zu so einer Feldhamsterkartierung eingeladen und ich dachte, okay, mache ich einfach mal mit, habe ich auch noch nie gemacht und guck mir das mal an. Und dann hat mich das irgendwie gepackt, das Thema, weil ich sehr schnell mitgekriegt habe, dass der Feldhamster dort wirklich eher so eine Stellvertreterart ist für ein komplett bedrohtes Ökosystemfeld, also dieses Ökosystem Agrarlandschaft. Da hängen so viele Tiere von ab, die irgendwie ganz akut gerade bedroht sind, auszusterben oder verdrängt zu werden. Hab sozusagen dort erkannt, okay, es geht irgendwie um viel mehr als nur diese einzelne Tierart. Gleichzeitig ist es aber der Feldhamster natürlich auch irgendwie niedlich und putziges Tier, was man irgendwie gut sozusagen rüberbringen kann. Es ist jetzt irgendwie nicht die hässliche Spinne oder irgendwie sowas, ja. Also es lässt sich auch irgendwie gut einen Film darüber machen. Dann bin ich voll in das Thema eingestiegen, habe die Recherchen angefangen, habe erste Filmaufnahmen, Testaufnahmen gemacht und genau, dann geht so der ganze Projektzyklus los mit Vorproduktion, Finanzierung finden, Drehbuch schreiben, Projektpartner finden, ganz viel Recherche. Angedacht war das erstmal so als 45-minütiger Film, der auf die Feldhamstervorkommen hier in Deutschland beschränkt sind. Aber mir wurde relativ schnell klar, im ersten Projektjahr, dass das Thema viel, viel größer ist und dass da irgendwie auch viel mehr Länder betrachtet werden müssen, weil jedes Land, in dem ich für dieses Projekt war, also wir haben in 6 verschiedenen Ländern gedreht, irgendwie eine eigene Facette zu diesem Thema beitragen kann. Also wir sind da nicht nur hingereist, um da hinzureisen, sondern in Ungarn konnten wir die Bejagung von Feldhamstern zeigen, die tatsächlich dort noch in einem größeren Maßstab stattfindet. Wir haben in Frankreich die Nachzucht gefilmt. In Österreich haben wir Feldhamster im städtischen Raum gefilmt, die dort auf Friedhöfen leben. Und ich habe da mehrere Tage auf so einem Friedhof verbracht, von früh bis nachts, und dort Feldhamster gefilmt. Und in Polen haben wir Versiegelungen von Lebensraum, also große Bauprojekte, die auf Feldhamsterflächen draufgesetzt werden, uns angeschaut. Und schließlich in Kasachstan haben wir das erste Mal versucht, Filmaufnahmen von Feldhamstern in ihrem ursprünglichen Steppenlebensraum zu bekommen, weil das auch was ist, was bisher noch nie gemacht wurde. Es gab immer so dieses Gerücht, es könnte eventuell noch Feldhamster in der Steppe geben. Und wir haben gesagt, komm, wir probieren das mal, die tatsächlich zu finden und auch zu filmen. Und so hat jedes Land irgendwie so eine neue Facette in dieses Projekt mit eingebracht, was es dann schlussendlich zu so einem großen Film gemacht hat.
Ist der Feldhamster der frei lebende Hamster oder gibt es noch andere Hamsterarten, die frei da draußen leben? Also Hamster kennen ja die meisten nur aus dem Käfig als Haustier.
Genau, und die gibt es tatsächlich auch noch in der Wildnis. Die Feldhamster sind so die bekanntesten, aber es gibt auch noch die Mittelhamster und Kleinhamster gibt es auch noch. Zum Beispiel der Goldhamster, den viele Zuhörer vielleicht kennen, eben aus dem Käfig von zu Hause. Der kommt auch aus der Wildnis und der wurde sozusagen dort weggefangen und wurde dann nachgezüchtet für den Heimtierbereich und ist auch ganz akut bedroht und gibt auch nur noch sehr wenige Vorkommen von denen. Und so gibt es noch verschiedene Mittelhamsterarten und Kleinhamsterarten, die auch da draußen rumlaufen. Das ist dann aber allerdings alles nicht mehr auf Mitteleuropa beschränkt, sondern die kommen dann eher weiter weg vor.
Die aber alle so ihre Probleme haben zu überleben. Also von denen gibt es nicht mehr viele.
Die meisten von denen leiden sehr unter einer zunehmenden Intensivierung von Landwirtschaft und Lebensraumverlust und sind tatsächlich alle in irgendeiner Art und Weise bedroht beziehungsweise im Populationstrend abnehmend, würde ich jetzt sagen.
Wen stört denn der Feldhamster? Du hast jetzt gesagt, in Ungarn gibt es tatsächlich noch Menschen, die den Feldhamster auch jagen. Wird der gegessen oder nervt der? Macht der Dinge kaputt? Oder warum wollen Menschen den loswerden? Oder ist es eher so, dass der hinten überfällt, weil Flächen versiegelt werden, Neubauprojekte hochgezogen werden?
Historisch gesehen war das ein Ernteschädling. Feldhamster lagern Getreide ein, um über den Winter zu kommen, weil sie dann im Winter ab Oktober ihren Bau verschließen und dann von diesen eingelagerten Vorräten zehren. Und das war früher den Landwirten ein Dorn im Auge, weil dort eben einfach viel Getreide sozusagen von der Ernte verloren ging. Und das ist auch der Aspekt, warum in Ungarn Feldhamster noch bejagt werden. Gleichzeitig hatte man aber auch eine große Pelzindustrie, die auf dem Feldhamster aufgebaut hat. Und man hat die sozusagen als Ernteschädling gejagt und die Pelze dann aber verkauft, um daraus Innenfutter zum Beispiel für Pelzmäntel etc. zu machen. Und das ist auch der Ansatz, unter dem das in Ungarn nach wie vor eben noch passiert. Dort wird das Ganze als Dienstleistung für Landwirte verkauft. Ich beseitige die Schädlinge auf eurem Feld und verkaufe dann die Pelze. Aber die größte Gefährdung heutzutage ist quasi die Intensivierung der Landwirtschaft. Also das ist nicht mehr die Bejagung wie früher, sondern das ist tatsächlich eben Lebensraumverlust, Verlust von Nahrung und Deckung. Das sind so die Schlüssel und Kernpunkte, worum es immer geht. Und die Versiegelung von Lebensraum durch Bauprojekte, Zerschneidung von Lebensraum durch Straßen. Das ist das, was heute diesen massiven Rückgang bei den Feldhamstern auslöst.
Wenn du mal zurückdenkst an die ja dann doch lange Zeit, die du dich mit den Feldhamstern beschäftigt hast, hast du Situationen, Momente im Kopf, die besonders abenteuerlich waren, wo du gucken musstest, wie du jetzt die Situation löst?
Ja, also diese Kasachstan-Expedition, die war schon echt spannend, ne? Also wir waren die ersten Menschen, die das tatsächlich versucht haben und da war schon sehr hohes Risiko dabei, ob das funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.
Also ob ihr überhaupt was findet.
Genau, aber auch natürlich vor Ort ist man ganz weit weg vom urbanen Raum. Also irgendwie das nächste Dorf bei unserem Standort, wo wir dann den Feldhamster gefunden haben, ist eine Tagesreise mit dem Auto entfernt. Die nächste Straße braucht man, glaube ich, 3 Stunden, ehe man dann irgendwie zumindest irgendwo wäre, wo man vielleicht mal ein Auto anhalten kann, wenn man irgendwie ein richtiges Problem hat oder irgendwie eine ärztliche Versorgung braucht oder irgendwas. Das war schon abenteuerlich sozusagen alleine dorthin zu kommen, wo wir dann gesucht haben.
Wie seid ihr denn überhaupt auf diesen Spot gekommen? Also wie habt ihr das rausgefunden, wo der ist?
Ja, es gab einen Zufallsfund von einem russischen Experten, der vor inzwischen, ich glaube, 12 Jahren in diesem Gebiet war und auch Wildkatzen gesucht hatte und hat das ähnlich gemacht wie ich bei meinem Wildkatzenprojekt, hat dort Wildkameras aufgestellt und hatte zufällig auf dieser Wildkamera ein Foto von einem Feldhamster gemacht. Und deshalb wussten wir, in dieser Region muss es vor 9 Jahren irgendwann mal diesen einen Feldhamster gegeben haben. Und das war unser Anhaltspunkt zu sagen, lass uns eine Expedition machen, da ein paar tausend Kilometer hinreisen und das Risiko eingehen, dass wir die dort nicht finden, haben uns quasi an diesem einen Punkt langgehangelt. Und wir haben dann tagelang dort gesucht, völlig erfolglos gewesen, waren schon echt demotiviert und haben dann mit diesem russischen Experten nochmal Kontakt aufgenommen und so, es sieht ja echt nicht aus wie Feldhamster-Habitat. Bist du dir sicher, dass diese Koordinaten stimmen, die du uns damals irgendwann gegeben hast vor einem Jahr? Und dann kam raus, nee, er hat die irgendwie falsch bestimmt gehabt. Er hat sich da verrechnet gehabt und die Koordinaten irgendwie von einem Foto genommen. Das war irgendwie nicht so genau. Und wir haben dann erstmal ewig am falschen Ort gesucht. Und dann sind wir aber hat er uns die richtigen Koordinaten gegeben von dem Gebiet, in dem wir es versuchen könnten. Und dort hatten wir dann nach tagelanger Suche tatsächlich dann Erfolg gehabt.
Wie seid ihr dann da unterwegs? Im Zelt?
Genau, die Nächte im Zelt, schlafen dann immer draußen im Zelt und haben dann einen Camp sozusagen und so ein Basislager aufgebaut, wo wir dann irgendwie mit Solarpanels versuchen, tagsüber auch Akkus zu laden, irgendwie unsere Datensicherung zu betreiben. Da kehrt man dann jeden Abend wieder zurück und tagsüber legt man sehr, sehr viele Kilometer zurück, um eben zu suchen, das Gebiet kennenzulernen und Anhaltspunkte von Feldhamstern zu finden. Und wir bauen dann dort aber auch quasi so Transekte auf mit Wildkameras in Abstand von irgendwie 200-300 Metern, dass man irgendwie die Chance hat, so ein Feldhamster, der vielleicht zum Beispiel irgendwie an einem Flusstal entlang läuft, irgendwie, dass der irgendwann mal in so eine Kamera reinläuft und dass man dann das Gebiet besser eingrenzen kann, wo lohnt es sich tatsächlich zu suchen. So, du hast so nach dem spannendsten Moment gefragt oder nach diesem intensivsten Moment. Und kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man irgendwie wochenlang schon nach dieser Art gesucht hat und die Stimmung vielleicht nicht mehr die beste ist, weil man denkt so, boah, ey, haben wir uns komplett verkalkuliert, war das echt einfach völlig naiv zu denken, dass nach 9 Jahren, dass man dann hier noch so einen Feldhamster findet. Und wenn man dann nach dieser Zeit eines Morgens diese Kamera aufklappt und man sieht diesen Nachweis und guckt den sich noch 5-mal an, damit man auch wirklich sicher ist, das war jetzt ein Feldhamster. Das ist so ein absolutes Glücksgefühl, Adrenalin. Und da weiß man, in dem Moment weiß man sofort wieder, warum man das macht, was man macht und warum man all diese Strapazen auf sich genommen hat. Und das ist schon ein ziemlich, ziemlich cooler Highlight-Moment gewesen in dem Projekt.
Jetzt ist er da nachts da in diese Kamera gelaufen. Hast du ihn noch mit eigenen Augen gesehen irgendwann?
Nein, es war immer das Ziel, die natürlich auch live selber vor Ort zu sehen und zu filmen, aber ist mir nicht gelungen. Die sind ausschließlich nachtaktiv dort gewesen. Also wir hatten in der Zeit, wo wir dann noch die Chance hatten, das waren so 1,5-2 Wochen, die zu filmen, haben wir nicht eine einzige Tagaufnahme gehabt, was super schade für mich war, weil ich hätte natürlich gerne auch den mit eigenen Augen mal gesehen. Und wir haben auch bis Ende der Expedition keinen einzigen Feldhamsterbau gefunden. Das heißt, wir wussten, am Ende hatten wir Stellen, wo wir wissen, da kommen die Feldhamster mit höherer Wahrscheinlichkeit nachts vorbei, aber wir hatten keinen Anhaltspunkt, wo diese Baue sind, wo die sich eigentlich verstecken und ob die tagsüber tatsächlich aufgrund der Hitze oder aufgrund von Prädatoren, also Räubern, den ganzen Tag im Bau sind. Da hätte man auch technisch nochmal anders vorgehen müssen. Also hätten wir die besendern müssen, um die dann zu finden. Deswegen leider habe ich die dann mit eigenen Augen dort nicht gesehen.
Aber der nächste Beweis ist da. Vielleicht geht dann irgendwann irgendjemand nochmal wieder hin und weiß, da war dieser Deutsche oder diese Deutschen waren da und die haben die Koordinaten. Und dann aber unbedingt die richtigen rausgeben.
Das war auch verrückt. Also das spricht sich natürlich so in dieser, ich sag jetzt mal, Feldhamster-Community auch unter den Wissenschaftlern und so rum. Und wir waren in Polen und haben dort mit den Wissenschaftlern gesprochen. Und die so, ja, da gibt's irgendwie so einen verrückten Fotografen und der will jetzt der hat in Kasachstan Feldhamster gesucht und aber nicht gefunden und so. Und wir so, oh Gott, ist uns da jetzt jemand zuvorgekommen und ist jetzt unsere ganze Idee da irgendwie futsch und so. Und dann sind wir irgendwie aus Polen von diesem Dreh wieder nach Hause gefahren und haben uns so auf der Autofahrt unterhalten und so, nee, du warte mal, die haben über uns geredet. Das hat sich rumgesprochen, die haben von unserem Projekt geredet. Deswegen, also das wäre cool, wenn da nochmal jemand hinfährt, aber es machen halt echt nicht so viele Leute irgendwie nach Feldhamstern mitten im Nirgendwo zu suchen.
Wenn du auf so einer Party abends stehst und dann die Leute fragen, was machst du eigentlich? Und dann fängst du an, von Feldhamstern zu erzählen. Das hat doch vermutlich auch ein bisschen Nerdfaktor,
ja,
oder?
Ja, klar.
Bist du dann schnell belächelt oder denken die Leute eher, oh, finde ich spannend?
Sicher so ein Stück weit beides irgendwie. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht gleich mit dem Feldhamster anfangen, sondern Ich würde erstmal.
Wildkatzen ziehen besser wahrscheinlich.
Ja, wir haben uns halt auch echt auf Tiere spezialisiert, die halt jetzt irgendwie nicht die großen Beutegreifer sind, die halt jetzt irgendwie Bär oder Löwe oder so sind, sondern wir suchen halt auch irgendwie so die kleinen, leicht zu belächelnden Tiere ganz gerne. Wir haben jetzt in einer anderen Expedition haben wir nach Pfeifhasen gesucht, die ähnlich klein und putzig sind wie so ein Feldhamster. Insofern, ich würde wahrscheinlich eher allgemein einsteigen. Ich bin Tierfilmer und dann versuchen, das Thema zu umschiffen oder so, ich weiß nicht.
Gibt's da so den Wunsch bei dir, doch auch nochmal die größeren Tiere vor die Kamera zu kriegen? Oder hast du so Sehnsüchte, wo du sagst, oh, da will ich nochmal hin?
Nee, also so diese ganz bekannten Tiere sind für mich auch ein Stück weit auserzählt, ehrlicherweise, und reizt mich irgendwie gar nicht. Also was mich reizt, sind tatsächlich Tiere zu filmen und zu finden, über die man einfach nicht viel weiß. Also die einfach echt unbekannt sind und wo man tatsächlich noch so Pionierarbeit leisten kann, wie jetzt irgendwie einen Bergsteiger das erste Mal einen Gipfel besteigen will, habe ich irgendwie trotzdem so noch diesen Anspruch, boah, es wäre cool, das erste Mal richtig gutes Footage von so einem Tier zu bekommen und das erste Mal einen richtigen Beitrag, auch wissenschaftlichen Beitrag zu leisten und zu dokumentieren, wie lebt so ein Tier eigentlich und wie verhält sich das. Und das finde ich bisher zumindest noch nicht bei den großen Big Five oder bei den Bären und Wölfen und so. Klar fände ich das mal reizvoll, aber ist bisher noch nichts, wo ich gesagt habe, da muss ich irgendwie ein großes Projekt draus machen.
Ich kenne selbst die Frage und mag sie nicht sonderlich gern. Was ist so das Nächste? Ne? Was ist das Nächste? Du hast gerade ein Projekt abgeschlossen und erzählst davon und die Leute fragen dich sofort, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Und du bist eigentlich noch dabei, das zu verarbeiten, dich damit zu beschäftigen. So. Dennoch ist es ja aber auch gerade im Filmbusiness so, wenn dann ein Film draußen ist, dann ist das die Arbeit daran oft einfach schon länger her, ja, und man hat möglicherweise schon das nächste und übernächste Projekt zwischendrin abgefilmt oder auch nicht, zumindest im Kopf. Gibt's da was, wo du aktuell dran arbeitest schon wieder?
Wir haben tatsächlich schon zwei Projekte, die auch abgefilmt sind. Einmal wollen wir einen Film begleiten zu dieser Kasachstan-Expedition auf der Suche nach den Feldhamstern machen, weil wir da einfach noch so viel mehr erlebt haben als quasi nur das, was im Feldhamsterfilm zu sehen ist, ist ja diese reine Suche ganz knapp runtergebrochen. Und wir haben aber in der Zeit so viel gefilmt, auch so viele andere Tiere dort entdeckt und einfach richtig coole Sachen erlebt, dass wir gesagt haben, das braucht irgendwie nochmal eine extra Auskopplung. Und dann haben wir, das hatte ich jetzt schon kurz angeteasert, einen Film über Pfeifhasen gemacht, wo wir auch in Kasachstan in verschiedensten Lebensräumen nach diesen Arten gesucht haben, die bisher auch so gut wie gar nicht irgendwie dokumentiert waren. Und da waren wir zum einen im Tian Shan-Gebirge, also an der Grenze zu China, und haben dort in völlig entlegenen Bergtälern nach diesen Pfeifhasen gesucht und versucht, erstmalig die richtig irgendwie, zumindest meines Wissens nach, erstmalig irgendwie im europäischen Raum dann einen Film drüber zu machen. Und das Spannende an denen ist eigentlich, die legen so Vorratshaufen für den Winter an. Also die, wie so ein Landwirt, machen die Heu sozusagen. Und dann sieht man so riesige Heuhaufen, die da unter Steinen bis zu einem Meter hoch sind, wo das abgelagert wird, diese Futterpflanzen. Und die werden dann zum Teil eben giftige Pflanzen, die auf eine bestimmte Art und Weise konserviert werden, damit das Gift dann sich irgendwann nach einer längeren Zeit abgebaut hat, damit die im Winter gefressen werden können. Also super spannende Verhaltensweisen. Diese Pfeifhasen kommen eben zum einen im Hochgebirge vor, aber dann auch wieder in der Wüste und in der Steppe. Und da haben wir uns so durch diese verschiedenen Lebensräume gehangelt und sind eben vom Hochgebirge bis in echt die entlegenste Wüste, die man dort irgendwie suchen kann, gereist. Alles voller Schlangen und echt auch abenteuerlich und eine Herausforderung, dort nach diesen Tieren zu suchen. Das ist das Projekt, an dem wir gerade schneiden und was dann so neben dem Expeditionsfilm über die Feldhamster so das nächste größere Filmprojekt werden wird.
Wenn jetzt, und davon gehe ich aus, Hörerinnen und Hörer unseres Gesprächs inspiriert sind, gespannt sind, wie diese Feldhamster leben, die Pfeifhasen leben, natürlich auf YouTube den Film gucken. So, das ist klar. Der Zugang, der ist sehr niedrig, ja, also kostet nichts. Das ist das eine. Dann ist eine der Botschaften natürlich, ey, wir müssen uns auch für die einsetzen, die Tiere. Was würdest du noch da rausrufen wollen? Also für all die Menschen, die sagen, boah, ich finde das super spannend. Vielleicht auch, wie kann man sich selbst noch ein bisschen mehr mit dieser Thematik beschäftigen? Was ist auch vor meiner Haustür los? Wo gibt es da Tiere, die ich mir noch genauer angucken kann? Damit es nicht nur bei so einem, ja, bei so einer Erkenntnis bleibt oder bei so einem offenen Mund, der einem dann stehen bleibt und man denkt, oh, man müsste mal was tun. Ja, was kann man denn selber tun über das, ich mache eine Spende oder so oder ich stelle mich auf eine Demo hinaus?
Also prinzipiell bin ich erstmal Fan davon, dass ich gerne die Leute inspirieren will, einfach über meine Filme selber erstmal wieder rauszugehen. Klingt jetzt voll simpel, aber viele Leute gucken halt dann irgendwie abends die Naturdoku vom Fernseher und bleiben aber trotzdem den ganzen Tag dann in ihrem Büro oder in der Stadt. Und was ich erstmal erreichen will, ist, boah, da draußen gibt es eben diese faszinierende, tolle Welt in der Natur draußen und geht erstmal selber wieder raus. Und das kann der Spaziergang sein, das kann die Übernachtung im Wald sein, das kann irgendwie das Mikroabenteuer am Wochenende sein, um erstmal wieder irgendwie einen Bezug zu Natur zu finden in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, dann verselbstständigt sich das Ganze. Dann kriegt man irgendwie mit, boah, da ist irgendwie dieses tolle Biotop irgendwie in der Nähe. Und da habe ich jetzt schon dreimal den Eisvogel oder irgendwie gesehen. Und jetzt habe ich aber irgendwie erfahren, da soll ein Bauprojekt entstehen. Und dann wird man automatisch irgendwie aktiv, weil man selber einen Bezug zu diesem Ort hergestellt hat, weil man irgendwie einen Bezug zur Natur hat. Deswegen ist meine erste Botschaft eigentlich immer, geht einfach wieder mal raus. Geht einfach mal wieder raus und schaut, was euch dort begegnet. Und wenn man jetzt irgendwie Tiere beobachten will, ist es natürlich besonders günstig, wenn man irgendwie in den Morgen- oder Abendstunden so in der Dämmerung draußen ist, wenn man sich besonders leise verhält, wenig Gerüche an sich trägt, also irgendwie an dem Tag vielleicht mal kein Parfüm aufträgt oder das super riechende Waschmittel benutzt hat. Und dann setzt man sich einfach mal in den Abendstunden an so eine, an eine Wiese irgendwie am Waldrand und dann macht man das vielleicht 2-3 Mal und ich garantiere, dass man dann auch die Chance hat, irgendwie dort Tiere zu beobachten. Und was das dann mit einem macht, ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Und dieses Adrenalin, was dann kommt, dass man nicht entdeckt wird und dass man dieses Tier beobachten kann und was das dann dort macht. Ich glaube, das löst ganz viel aus und ist so der erste wichtige Schritt in meinen Augen immer dahin, tatsächlich sich dann auch für den Schutz dieser Tiere und den Schutz der Natur irgendwie einzusetzen.
David, vielen Dank für das Schlusswort. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Da will ich gar nicht mehr noch viel draufsetzen. Ich wünsche dir ja ganz viel Freude bei dem, was kommt und mach weiter so, mach weiter solche Filme und wir gucken uns das alle an. Ich danke dir, David.
Vielen Dank für deine Zeit.
So, was an dieser Stelle natürlich jetzt angebracht ist, ist der Hinweis auf den Film Die letzten Feldhamster von David Cibulla. Findest du, David hat es in dem Gespräch ja gesagt, auf YouTube völlig barrierefrei. Und zwar einfach David Cibulla suchen bei YouTube, dann gelangst du dorthin. Ich buchstabiere den Namen einmal, weil es nicht ganz selbsterklärend ist. David ist klar und dann C-E-B-U-L-L-A. David Cibulla. So lautet auch seine Website übrigens. davidcibulla.de. Alle weiterführenden Links zu diesem Gespräch, die bekommst du natürlich aber auch nochmal im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer sonntags erscheint und den du abonnieren kannst unter christoförster.com/freiraus. Am Freitag erscheint schon die nächste Freiraus-Folge und zwar aus der Try-Day-Reihe mit einem kleinen Experiment, das du innerhalb von einem Tag absolvieren kannst, erledigen kannst, erleben kannst, wo es immer darum geht, einfach was Neues auszuprobieren. Ist eine relativ kurze Folge. Ich stelle das einmal vor, erzähle, wie ich das so erlebt habe, weil ich die Dinge möglichst auch selber natürlich immer ausprobiere. Und nächsten Dienstag kommt dann wieder eine längere Gesprächsfolge. Bis wir uns wiederhören, egal wann, wünsche ich dir eine gute Zeit.